Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Asta Travol im Studio. Schönen guten Abend. Die deutschen Fußballerinnen zittern sich mit viel Glück zum 1:0 Auftaktsieg gegen China. Diese Weltmeisterschaft und auch die Situation der Trainerinnen im Frauenfußball wird hier gleich Thema sein. Außerdem sprechen wir mit Grünen-Politiker Cem Özdemir über die politische Inszenierung des türkischen Präsidenten Erdogan, der als Trauzeuge bei Mesut Özils Hochzeit auftrat. Wir sprechen mit dem Präsidenten von Rasta Fechter zum Basketball-Playoff-Halbfinale gleich gegen die Münchner Bayern und schalten auch nach Hannover zum Final Eight Turnier, das Champions-League-Finale der Wasserballer. Die deutschen Fußballerinnen sind heute Nachmittag in die FIFA-WM in Frankreich gestartet. Vor dem Spiel gegen China hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel alles Gute und viel Glück per Telefon gewünscht. Auf der Tribüne unterstützte DFB-Vizepräsident Rainer Koch und das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwischte trotz des 1:0 gegen China eher einen mäßigen Start in diese WM. Jakob Rüger.
Es war pure Erleichterung, die aus den lächelnden, aber erschöpften Gesichtern der DFB-Frauen nach dem Abpfiff sprach.
Uns ist allen Stein von Herzen gefallen.
Das war einfach pure Erleichterung.
Wir sind einfach froh, dass wir das gewonnen haben.
Ich bin froh, dass wir das Spiel 1:0 über die Bühne bringen konnten.
Denn so startet das deutsche Team mit einem hart erkämpften Sieg in das Turnier. Schon mit dem Anpfiff war die Lockerheit der letzten Tage verflogen. Ernste, angespannte Mienen auch bei der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die nach dem Schlusspfiff die Hände zum Gebet formte.
Ja, ich habe mich bedankt für die 3 Punkte und war einfach erleichtert, dass wir das dann doch im Teamworking noch hingekriegt haben.
Es war ein typisches Auftaktspiel, in dem die deutsche Mannschaft nur phasenweise überzeugen konnte. China konnte die guten Torchancen allerdings nicht nutzen. Es brauchte einen Gewaltschuss für die deutsche Führung.
Nachschussmöglichkeit, Gwin, Tor! Und es ist Julia Gwin, die den Ball 20 Meter vor dem Tor direkt annimmt und sofort per Dropkick abzieht.
Dachte ich, ziehe einfach mal ab, dass er natürlich so reingeht. Ist natürlich schön und ich glaube, das gelingt mir auch kein zweites Mal, aber ja.
Die 19-jährige Flügelspielerin wurde zur umjubelten Heldin. Ihr Treffer wirkte wie eine Erlösung für das deutsche Team. Die letzten Minuten brachte die Elf von Martina Voss-Tecklenburg über die Zeit. Nicht schön, aber...
Trotzdem haben sie sich durchgebissen. Und das ist das, wo wir, glaube ich, heute den größten Respekt für verdienen. Nicht für das schönste Fußballspiel, aber für die Art und Weise, wie wir dann zurückgekommen sind.
Der Auftaktsieg ist ein erster Schritt für die DFB-Frauen. Im nächsten Spiel gegen Spanien braucht es aber eine deutliche Leistungssteigerung. Vielleicht bringt dieser Auftaktsieg nun etwas Sicherheit.
Das waren die Eindrücke von Jakob Rüger aus Rennes und langjährige Begleiterin und Kennerin der DFB-Spielerinnen ist die ARD-Kollegin Martina Knief, mit der ich kurz nach Abpfiff dieser Partie einordnen konnte. Für sie lief bei weitem noch nicht alles glatt bei der DFB-Auswahl, aber das war für Martina Knief gar keine Überraschung, sondern eher
ein erwarteter, weil die Chinesinnen erwartet gespielt haben. Nicht ganz habe ich erwartet, dass sie so rustikal spielen und so reingehen und sich so viele gelbe Karten einhandeln. Aber sie stehen mit 5, 6, 7 Spielerinnen ganz schnell hinten und dann sind sie wieder ganz schnell vorne, dass ich oft dachte, die sind eine mehr auf dem Platz oder sind die so schnell. Also das war schon erwartbar, zumal ein 1:0 für Deutschland gegen China im Frauenfußball das Ergebnis ist, auf das man vorher setzen sollte, weil es kommt meistens. Denn vorher hat man einmal bei einer WM gegeneinander gespielt, 95, das Spiel endete auch 1:0. Also jetzt wieder erwartbar schwer und am Ende auch erwartet erfolgreich, wenngleich es ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit war.
Aber haben Sie das streckenweise doch auch arg verbesserungswürdige Auftreten der deutschen Fußballdamen so erwartet?
Nicht überall. Also was mich am meisten enttäuscht hat, war ganz ehrlich der Auftritt von Jennifer Marachan. Sie hat heute ihr 91. Länderspiel gemacht. Sie ist hier ein Star in Frankreich. Das merkte man am Jubel der Zuschauer, wenn sie auf den Platz kam, wenn sie vorgestellt wurde, wenn sie am Ball war. Aber die war nicht zu sehen. Die war überhaupt nicht zu sehen. Kein einziger Torschuss von dieser hochveranlagten Spielerin, die zum 3. Mal in Folge zur besten Spielerin dieser Top-Liga in Frankreich gewählt wurde. Ja, und über unsere Defensive, die mehr löchrig war als sattelfest, würde ich am liebsten den Mantel des Schweigens legen, weil die schwedische Nationalmannschaft, die hier am Dienstag gegen Chile spielt, saß vor mir. Und alle anderen Scouts, die werden gesehen haben, da ist Deutschland mega anfällig, weil das war heute schwach.
Hat das die neue DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch gesehen? Wie haben Sie die erlebt bei ihrem WM-Debüt?
Ja, man kann diese kleine Coaching-Zone sehr gut einsehen. Und Martina ist ja eine, die nie sitzt und immer steht. So nach 45 Minuten hat sie ihren Bläser ausgezogen. Wir hier oben frieren in unseren dicken Jacken, weil es hier mächtig gezogen hat. Und sie stand ein bisschen in der Sonne. Sie war erleichtert. Sie hat sich weggedreht nach dem Tor, hat eine kleine Jubelrunde durch die Coaching-Zone gemacht und hat dann per Abklatschen mit ihrem Trainerteam ihrer Freude freien Lauf gelassen. Natürlich hat sie das gesehen. Also das ist eine ganz erfahrene Trainerin, die weiß um die Schwächen. Nur man muss halt auch Alternativabwehrspielerinnen haben, um sie dahinstellen zu können. Mit Sarah Dorsun und Marina Hegering standen zwei erfahrene Spielerinnen, aber eben noch nicht erfahrene in der Nationalmannschaft Spielerinnen da. Die können es besser.
Ex-Bundestrainerin Steffi Jones kritisierte aktuell im Nachrichtenmagazin Der Spiegel den DFB. Fehlende Unterstützung, fehlende Akzeptanz, mangelnde Aufmerksamkeit. Wie ordnen Sie diese Klagen ein an diesem WM-Auftakttag für die DFB 11?
Finde ich ein bisschen daneben. Wir haben da natürlich auch drüber diskutiert hier im Journalistinnen- und Journalistenteam, die die Frauennationalmannschaft begleitet, die Journalisten. Das ist Nachtreten. Das finde ich passt eigentlich nicht zur Steffi. Auf der anderen Seite passt es zu Steffi Jones Abgang aus der Nationalmannschaft. Und jetzt mit einem Jahr Abstand dann nochmal so kräftig zum WM-Auftakt der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft nachzukarten. Sie hat sich überhaupt nicht vom DFB verabschiedet. Sie hat sich überhaupt nicht mehr in Frankfurt sehen lassen. Und jetzt solche Sachen zu sagen, eigentlich ist es nicht der Stil von Steffi Jones, wie ich sie kennengelernt habe. Dass immer mehr Unterstützung möglich ist, das wissen alle. Auch Torhüterin Almut Schuld hat das Anfang Mai in einem großen Interview einer deutschen Tageszeitung immer wieder betont. Ich habe mit Hannelore Ratzeburg, der Delegationsleiterin, darüber gesprochen, die ja DFB-Vizepräsidentin ist. Die sagt, natürlich, wir müssen alle sparen im DFB, alle 10%, auch die Frauen. Aber wir werden mit der Almut darüber reden und sie fragen, was man besser machen kann.
Das heißt also, die Aussagen von Jones, man habe sie sozusagen versagen sehen wollen und ihre Zeit sei als Bundestrainerin von Neid und Missgunst geprägt gewesen, können Sie gar nicht nachvollziehen?
Also, was im DFB passiert ist in Richtung Steffi Jones, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie Steffi Jones auf mich gewirkt hat. Ich kenne sie fast 30 Jahre und ich habe ihr ein paar Mal gesagt, Steffi, du bist nicht mehr die Steffi, du bist Frau Jones. Für mich ist sie die Sache so angegangen. Seit verkündet wurde, dass Steffi Jones Bundestrainerin wird, haben alle gesagt, die kann das nicht. Und die Steffi Jones wollte allen zeigen, dass sie es kann und hat eine Rolle gespielt, die sie nicht war in meinen Augen. Und sie ist am Ende auch von mir ein bisschen überschätzt worden, weil auch ich habe überschätzt, dass eine Trainerin, die die erste Trainerin der wichtigsten Mannschaft ist in Deutschland, nämlich der Frauenfußballnationalmannschaft, Erfahrung haben sollte. Erfahrung im Umgang mit Nackenschlägen, mit Niederlagen, Erfahrung in Teamführung. All das sind Sachen gewesen, die sind nicht immer gut gelaufen und Steffi Jones hat es leider nie verwunden, dass man sie rausgeworfen hat, weil einfach der Erfolg nicht da war, weil es keine Mannschaft mehr gab. Innerhalb des Teams, weil viel zu viele Gruppen da waren und weil sich auch viele Spielerinnen sehr negativ über die Art und Weise, wie Steffi Jones das Team geführt hat, geäußert haben. Ich muss sagen, schade, das hat die Steffi nicht verdient, weil sie hat sehr viel für den deutschen Frauenfußball getan und sollte meiner Meinung nach jetzt nicht so nachtreten.
ARD-Nationalmannschaftsreporterin Martina Knief war das mit ihrer Analyse der Kritik von Ex-Bundestrainerin Steffi Jones am DFB und natürlich zum WM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen gegen China. Mittwoch geht es jetzt weiter für die DFB-Auswahl im zweiten WM-Spiel gegen Spanien dann. Angriff oder Verteidigung, Frauen im Fußball. Unsere Serie anlässlich der WM in Paris widmet sich im heutigen vierten Teil den Trainerinnen. Zwei von ihnen engagieren sich inzwischen auch im deutschen Männerfußball und haben da zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Nämlich Imke Wibbenhorst übernahm den Fünfligisten BV Kloppenburg, die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings den Viertligisten SV Strählen. Beide Beispiele täuschen aber darüber hinweg, dass Frauen im Fußballtrainingswesen ehrlicherweise nur eine Nebenrolle spielen. In der Frauenbundesliga wird statistisch nur jede fünfte Stelle von einer Frau besetzt. Nun bei dieser WM in Frankreich werden 9 der 24 Teams von einer Frau trainiert. Ronny Blaschke über ein Ungleichgewicht, das es aufzubrechen gilt.
Carmen Roth ist eine seltene Erscheinung. Sie war Trainerin in der Frauenbundesliga beim SV Werder Bremen. Nur 2 der 12 Teams wurden in dieser Saison von Frauen geleitet. Werder Bremen wollte den Vertrag von Carmen Roth verlängern, doch sie lehnte ab. Sie kehrt zurück nach München, nimmt dort ihren unbefristeten Job bei einer Versicherung wieder auf. Ihr Arbeitgeber hatte sie für den Fußball 2 Jahre lang freigestellt. Carmen Roth.
ja, als Trainerin. Es ist ja immer befristet und ja, mir dann auch zu risikoreich, gerade im Frauenfußball, wo man jetzt zwar ganz gut verdient, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, da bin ich abgesichert für die restliche Zeit. Und deswegen bin ich eher ein Sicherheitsmensch und wollte eben dann auch kein Risiko eingehen. Und ich hatte dann auch Bedenken, dann mit 50 vielleicht dazustehen und keinen Job zu haben, weil es gibt halt nicht viele Jobs auch für Frauen im Fußball.
Carmen Roth hat fast 150 Bundesliga-Partien bestritten, die meisten für den FC Bayern. Schon als Spielerin arbeitete sie Vollzeit bei der Versicherung, um für später einen Plan B zu haben. Sie wollte Bundesliga-Trainerin werden. Dafür benötigte sie 3 Lizenzen, erst C, dann B, schließlich A. Carmen Roth musste für die mehrwöchigen Kurse ihren Jahresurlaub nehmen, weil sie keine ehemalige Nationalspielerin ist. Denen wird der Einstieg ins Trainingswesen erleichtert. Sie können den Grundlagenkurs überspringen. Carmen Roth findet das ungerecht.
Also es ist halt schon so sehr auf die Nationalspielerin ausgerichtet. Meiner Meinung nach leistet eine Spielerin, die 40 Stunden oder 30 Stunden arbeiten geht, viel, viel mehr als eine Spielerin, die sich nur auf den Fußball konzentrieren kann. Also wenn man dann auch sagen würde, okay, man hat 50 Bundesligaspiele zum Beispiel und man darf dann auch die B-Lizenz gleich machen. Also die wird vielleicht die bessere Trainerin als eine, die 30 Länderspiele hat.
Noch höher sind die Anforderungen bei der mehrmonatigen Ausbildung zum Fußballlehrer. Schon in der Betitelung ist die weibliche Form nicht vorgesehen. Und das spiegelt weitgehend die Wirklichkeit wider. In der Regel war unter den 25 Teilnehmenden pro Jahrgang höchstens eine Frau. Die Ursachen liegen bereits an der Basis. In den vergangenen Jahren haben sich mehr Frauen um die C-Lizenz bemüht, meist für Kinder- und Jugendfußball. Eine Stufe höher, an der Schwelle zum Leistungssport, sinkt der weibliche Anteil enorm. Das liege nicht an der fehlenden Bereitschaft der Frauen, sagt die Berliner Trainerin und Frauenrechtsaktivistin Johanna Small, sondern eher an den Förderstrukturen der Verbände, die Frauen zu wenig in den Blick nehmen.
Und man ist halt sehr schnell in einer Sonderrolle, wenn man meistens ja dann doch in der Unterzahl ist auf diesen Kursen. Das ist nochmal für die B-Lizenz nochmal viel stärker so. Wer macht eine B-Lizenz? Das sind sehr oft Spieler oder Spielerinnen, die auch sehr hoch gespielt haben. Und je höher man spielt, desto mehr ist es auch ein bisschen so eine Netzwerkfrage. Der Referent kennt schon alle aus dem Verbandsauswahl. Man kennt sich und irgendwie ist diese Außenseiterrolle dann noch verstärkt. Wir merken, wenn man einen Kurs gibt, der nur für Frauen ist, dass da wesentlich größeres Interesse ist.
Beim DFB werden das Frauennationalteam und alle Juniorinnen von Frauen trainiert. In anderen Ländern ist das noch lange keine Selbstverständlichkeit. Bei der WM vor 4 Jahren in Kanada wurden gerade einmal 8 der 24 Teams von Frauen trainiert. Nun in Frankreich sind es 9. Im professionellen Männerfußball lassen sich Trainerinnen an einer Hand abzählen. Corinne Diacre betreute in Frankreich den Zweitligisten Clermont Foot. 2017 übernahm sie das Frauennationalteam. Internationale Aufmerksamkeit zog Chan Yuen Ting in Hongkong auf sich. Als Trainerin führte sie das Männerteam des Eastern SC zur Meisterschaft des Stadtstaates im Alter von 27 Jahren.
Ich habe viel Druck von außen gespürt. Ich habe mich aber auch selbst unter Druck gesetzt. Ich wollte mich auf mein Team konzentrieren. Alle Interviewanfragen lehnte ich erst mal ab. Und dann in der asiatischen Champions League. Unsere Spiele gingen meist hoch verloren, 0-5, 0-6 oder 0-7. Die Kritik in den Medien war enorm. Doch ich wollte meine Linie beibehalten. Dabei ist es wichtig, den Spielern gegenüber die richtige Balance zu finden. Ich diskutiere mit jedem. Aber es gibt auch feste Regeln. Disziplin ist mir wichtig. Manchmal muss ich streng sein. Jeder muss im Team unsere Entscheidungen akzeptieren.
Für die BBC gehörte Chan Yuen Ting zu den 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Doch nach 2 Jahren gab die studierte Sport- und Gesundheitsmanagerin ihren Posten auf. Sie wollte die höchste Lizenz im asiatischen Trainingswesen erwerben. So ging für sie ein großer Wunsch in Erfüllung.
Meine Eltern wollten nicht, dass ich im Fußball arbeite. Und sie wollten früher nicht, dass ich Fußball spiele. Wir haben uns oft gestritten, denn wenn ich etwas unbedingt will, kann ich ziemlich stur sein. Nach einigen Jahren haben sie gemerkt, dass ich mich durch Fußball weiterentwickeln kann. Inzwischen kommen sie öfter ins Stadion und schauen unsere Spiele. Und nachdem ich Cheftrainerin wurde, waren sie ziemlich stolz.
Durch welche Strukturen können Karrieren wie die von Chan Yuen Ting wahrscheinlicher werden? Die FIFA schreibt bei der U17-WM der Frauen pro Team mindestens eine Trainerin und eine Medizinerin vor. Die UEFA fördert Einstiegskurse in Osteuropa. Aber reicht das? Wie lässt sich im Breiten- oder Schulsport das Interesse von Mädchen für Fußball wecken? Zufriedenstellende Antworten haben die großen Verbände darauf noch nicht gegeben.
Ronny Blaschke war das mit dem vierten Teil unserer Serie Angriff oder Verteidigung Frauen im Fußball, diesmal mit dem Fokus auf Trainerinnen. Nachdem die französischen Fußballerinnen gestern mit einem 4:0 gegen Südkorea eindrucksvoll in ihrer Heim-WM gestartet sind, müssen die Männer, immerhin die amtierenden Weltmeister, heute Abend in der Türkei zeigen, was sie können. Keine leichte Aufgabe für die Bleu von Trainer Didier Deschamps, zumal nicht alle Männer an Bord sind. Barbara Kostolnik berichtet.
Wer ersetzt N'Golo Kanté? Das dürfte eine der entscheidenden Fragen für Trainer Didier Deschamps sein. Denn der defensive Mittelfeldmann von Chelsea, der sich während der WM in Russland so etwas wie Kultstatus erspielte, ist am Knie verletzt. Und gegen die Türkei braucht es durchaus Stabilität, erklärt der Co-Trainer von Didier Deschamps, Guy Stéphane, ein Kenner des türkischen Fußballs. Die türkische Mannschaft hat nach der gescheiterten WM-Qualifikation den Trainer gewechselt und ist seitdem sehr erfolgreich. Sie haben ihre beiden Spiele der EM-Qualifikation gewonnen, gegen Albanien und Moldawien. Sie spielen sehr guten Fußball. Beim Training in der Türkei herrschte bei der Équipe de France recht ausgelassene Stimmung. Aber natürlich ist man konzentriert bei der Sache. In Konya erwartet die Franzosen ein wahrer Hexenkessel. Davon ist Guy Stéphane überzeugt. Ich kenne die Atmosphäre in den türkischen Stadien. Die Spiele finden wirklich in brodelnden Stadien statt. Und die Türken haben Konya deswegen gewählt, weil die Menschen in Konya nicht nur einen Club anfeuern wie in Istanbul, wo die Menschen entweder für Beşiktaş, Galatasaray oder Fenerbahçe sind. In Konya stehen alle hinter der Nationalmannschaft, also wird es richtig heiß.
Donc les gens sont vraiment derrière l'équipe nationale et faut s'attendre à quelque chose de chaud.
Co-Trainer und Trainer können auf jeden Fall auf Kylian Mbappé und Paul Pogba zählen. Auch Kingsley Coman darf sich Hoffnungen machen. Der geballte französische Sturm dürfte reichen, um die türkische Defensive unter Druck zu setzen. Und in der vergangenen Woche gab es zusätzliche Motivation. Den Männern von Didier Deschamps wurde von Staatspräsident Macron das Kreuz der Ehrenlegion verliehen.
En effet, l'équipe de France nous a rappelé l'année dernière.
Die Nationalmannschaft hat uns vergangenes Jahr gezeigt, wie die großen Geschichten geschrieben werden. Aber niemand sollte glauben, dass das ein gnadenloser, einfacher Triumph war. Sie haben gezeigt, dass man sich das erarbeiten muss, dass man dafür Hindernisse und Ängste überwinden muss. Das macht große Mannschaften aus. Den Orden gab es für vergangene Verdienste. Gegen die Türkei gilt wieder die alte Fußballweisheit. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Gegen 20.45 Uhr heute Abend geht es in der EM-Qualifikation auch für die deutschen Fußballer los, gegen Weißrussland dann. Angepeilt ist ein Pflichtsieg mit Markus Sorg, dem Assistenzcoach von Bundestrainer Joachim Löw, der seinen Chef nach dessen Sportunfall in Borisov vertreten wird. DFB-Nationalspieler werden nicht dabei gewesen sein, als ihr Ex-Teamkollege Mesut Özil gestern heiratete. Dafür aber war viel Politprominenz dabei, allen voran der türkische Präsident Erdogan, der als Trauzeuge für das junge Paar auftrat und so politische Brisanz in die Özil-Hochzeit brachte. Sie erinnern sich, vor der WM 2018 in Russland hatte Özil eine Kontroverse ausgelöst, als er als damaliger deutscher Nationalspieler mit seinem Teamkollegen İlkay Gündoğan vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei für ein Foto mit Erdogan posierte, aus, wie Özil damals sagte, Respekt vor dem politischen Amt. Der grünen Politiker Cem Özdemir bezeichnete das seinerzeit als ungemessen und kurz vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, wie er jetzt den Auftritt Erdogans als Trauzeuge bei der Özil-Hochzeit bewertet.
Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden zu haben. Also offensichtlich ist Erdogan darauf angewiesen, dass er solche Bilder braucht, denn die Popularität im Land geht zurück, parallel zur schrecklichen Situation der Wirtschaft. Und jetzt versucht er sich eben durch solche Bilder nochmal Popularität zu holen. Ob ihm das gelingen wird, da kann man großes Fragezeichen machen. Schade ist es natürlich für all die jungen Leute, die auf Mesut Özil geschaut haben, ihn vielleicht auch als Vorbild betrachtet haben, dass er sich jetzt als Werbeplattform für einen Diktator hergibt.
Erdogan nutzte seine Hochzeitsansprache an das Paar auch für eine politische Botschaft, nämlich für ein Thema, das ihm seit Jahren wichtig ist, nämlich den Verzicht auf Empfängnisverhütung. Kam diese Instrumentalisierung überraschend oder ist sie eher üblich, wenn Erdogan Hochzeiten von Sportstars besucht?
dass Erdogan sich in jeden Lebensbereich einmischt und auch vor dem Schlafzimmer nicht Halt macht, das ist bekannt. Er empfiehlt den Leuten ja, auf welche Weise sie verhüten sollen, jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Kinder sie haben sollen, wie sie entbinden sollen. Das ist eben so bei autoritären Herrschern, dass kein Lebensbereich vor ihnen sicher ist und nichts ist privat. In alles hat er sich einzumischen. Es spricht aber natürlich auch dafür, um eine Fußballmetapher zu nehmen, dass wir eigentlich schon in der Nachspielzeit sind, der Ära Erdogan. Die offizielle Spielzeit ist meines Erachtens vorüber. Er versucht es jetzt noch künstlich zu verlängern. Es ist allerdings zu befürchten, dass er versucht, um an der Macht zu bleiben, dass er auch bereit ist, das Land mit in den Abgrund zu reißen. Umso schlimmer, dass ein Mesut Özil sich dafür hergibt, das Land weiter zu spalten in die Befürworter von Erdogan und die zunehmende Zahl von Gegnern von Erdogan. Bei fairen Wahlen weiß Erdogan, verliert er. Darum wendet er Tricks an, betrügt und macht eben auch vor Wahlwiederholungen wie in Istanbul nicht Halt. Da sollte ein ehemaliger deutscher Nationalspieler sich eigentlich nicht dafür hergeben. Aber zur Fairness gehört auch dazu, er ist ja nicht der Einzige, der sich mit solchen Leuten ablichten lässt. Ein ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder gehört auch dazu. Und der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war sich damals auch nicht zu schade, sich mit Putin ablichten zu lassen.
Bleiben wir bei Mesut Özil. Was sagt Ihnen das denn über Özils politische und ideologische Verbindung zu Präsident Erdogan?
Dass er sich offensichtlich in der Umgebung von jemandem, der betrügt, der klaut, der sich bereichert auf Kosten seines Volkes, der sein Land spaltet, in den Abgrund zieht, wohler fühlt wie an der Seite von demokratisch gewählten Bundeskanzlerin. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das darf er, aber dann darf er nicht unser Land sein. Nationalspieler, insofern ist die Entscheidung konsequent.
Rückblickend betrachtet, sehen Sie Özils PR-Aktion seiner Zeit in London, sich mit ihm, mit Erdogan ablichten zu lassen, heute mehr als Kalkül, denn als Geste oder Naivität, wie viele und Özil ja selber auch noch immer zu entschuldigen versuchten?
Mich hat er nicht konsultiert. Ich war nicht dabei. Insofern kann ich nur bekräftigte Auskunft geben. Aber mir wirkt es schon so, dass das jetzt nicht ein Zufallsprodukt war, sondern offensichtlich da auch Überzeugung mitschwingt. Da ist er ja nicht der Einzige. Das gibt es leider auch in der deutsch-türkischen Community, wenn auch wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Aber es gibt diese Meinung und ich habe viele Freunde in der Türkei, die sind sehr sauer darüber. Die ärgern sich sehr darüber, weil sie sagen, bei dem Referendum beispielsweise über die Verfassungsänderung hätte es in der Türkei vermutlich nicht mal eine Mehrheit gegeben, trotz aller Betrügereien und Tricksereien von Erdogan. Und nur dank Deutsch-Türken so wie Mesut Özil, die nicht bereit sind, unter diesem Regime zu leben, die nicht die Konsequenzen spüren wollen, sondern gerne dort leben, wo es viel Geld gibt, wo man demokratische Vorzüge hat und die Freiheiten genießen darf, aber den Menschen in der Türkei die Diktatur in den Hals wünscht, dass da viele Türken in der Türkei sauer sind auf Deutsch-Türken hier, die pro Erdogan sind, aber gerne die Vorzüge der Demokratie und der Marktwirtschaft genießen, das kann ich gut verstehen.
Wir haben verabredet, auch noch zu einem anderen Thema im Bereich Fußball zu sprechen, denn Ihre Sorge, Ihr Ärger gilt dem VfB Stuttgart. Wir blicken ein bisschen nach vorne.
Das bessere Wort als Fan. Den Verein erbt man ja entweder über die Eltern, das ging jetzt bei mir nicht. Meine Eltern kommen aus einer Arbeiterfamilie und aus einer zugewanderten ehemaligen Gastarbeiterfamilie. Bei mir ist das Erbe quasi über die regionale Beziehung entstanden. Wenn man in Bad Urach geboren ist, im Herzen der Schwäbischen Alb, liegt es nahe, dass der VfB Stuttgart die erste Liebe ist.
In der Tat. Und da haben Sie in den Stuttgarter Nachrichten in einem Interview die Vereinsführung nach dem Bundesliga-Abstieg kritisiert. Was lief und läuft denn da Ihrer Meinung nach immer noch schief?
Na, ich habe Fragen, so wie viele andere Fans auch. Und wurde versprochen mit der Ausgliederung, die ja für die Fans nicht einfach war. Viele haben das mit Skepsis begleitet, weil es natürlich auch ein Verlust an Mitwirkungsbestimmungen ist. Aber uns wurde damals vieles versprochen, wo der Verein künftig spielen wird, was mit den Einnahmen passiert, des Hauptsponsors. Und wenn ich mir jetzt die Bilanz anschaue, dann muss ich doch feststellen, dass quasi nichts davon eingetroffen ist. Das ist zumindest erklärungsbedürftig und da höre ich ein bisschen wenig. Und jetzt mit Blick nach vorne, finde ich, hat der Verein einige richtige Entscheidungen getroffen. Denken Sie an Hitzelsberger, der jetzt beim VfB ist. Damit kehrt eine Ikone in den Verein zurück. Das ist meines Erachtens der richtige Ansatz. Aber wichtig wäre natürlich auch, dass die Personen, die den Verein repräsentieren, ob im Vorstand oder im Aufsichtsrat, welche sind, die den Verein einen und nicht polarisieren. Und da muss sich, glaube ich, jeder ein bisschen an der eigenen Nase fassen, welchen Beitrag er oder sie dazu leistet.
Sie haben ja auch Unterstützung angeboten. Wie könnte denn Ihre Hilfe aussehen?
Sicher nicht als Trainer, ich befürchte auch nicht mehr als Spieler. Da ist es Jahre zu spät und war ich auch in jüngeren Jahren nie dafür geeignet.
Als Präsident?
Aber als Präsident, schauen Sie, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass es Fußball-Sachverstand braucht und mich dann selber ins Gespräch bringen als Politiker. Ich glaube, da gibt es geeignetere, die den Fußball-Sachverstand mitbringen. Aber entscheidend ist neben dem Fußball-Sachverstand eben auch, dass man den Verein eint, dass man ihn zusammenbindet. Weil jetzt werden alle Kräfte benötigt für den sofortigen Wiederaufstieg. Und nochmal, da gab es in letzter Zeit zu viel Diskussion um andere Dinge, um andere Aktivitäten und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt brauchen, ist, dass der VfB zusammenrückt. Das Potenzial ist da im Verein. Siehe die U19, siehe die Wirtschaftskraft der Region, siehe vor allem die Begeisterung der Fans. Ich meine, wer hat so viel Fans über so einen langen Zeitraum, auch in der zweiten Liga? Und daraus muss sich doch was machen lassen. Das muss man erst mal schaffen, dass man aus dem Potenzial den dritten Abstieg macht. Auch das ist ja fast schon eine gewisse Kunst. Das meine ich jetzt allerdings nicht so erfreulich.
Fußball benötigt Sachverstand, aber Politiker können unterstützen. Das ist die Einstellung von Cem Özdemir. Mit dem grünen Politiker konnte ich kurz vor der Sendung über den VfB Stuttgart und Özils politischer Hochzeit mit Trauzeuge Erdogan sprechen. Die kleinen Leitungsaussetzer im Mobilfunknetz im Schwabenländle bitte ich zu entschuldigen. Mitte letzter Woche ist FIFA-Präsident Gianni Infantino wiedergewählt worden. Beim FIFA-Kongress in Paris gab es keinen Gegenkandidaten und vor allem viel Applaus für Infantino, der in seiner Rede eine ganz eigene Bilanz seiner ersten Amtszeit zog, ein ganz eigenes Bild der FIFA zeichnete. Robert Kempe hat diesen Auftritt mitverfolgt und ihn habe ich vorhin gefragt, was ihm dieser Auftritt von Infantino, diese Inszenierung vor allem gezeigt hat.
Na, er hat sich eigentlich als der gezeichnet, der quasi die FIFA in einer gewissen Art und Weise aus dem Dreck gezogen hat. Ja, Infantino, er hat sich wieder als der Erneuerer dargestellt, als der die FIFA wieder in die richtige Spuren gebracht hat. Er hat festgestellt, dass es am Tag, also am Mittwoch, dem Tag des Kongresses quasi, dass es ein Feiertag quasi sei für den Fußball. Er hat zwar auch einfließen lassen, dass er Fehler gemacht habe in seiner Amtszeit, aber welche, die hat er natürlich nicht benannt. Stattdessen hat er eben ganz klar sein Bild quasi nach außen gesendet, was er eben zeigen wollte. Er hätte die FIFA quasi von den kriminellen Anschuldigungen oder von den kriminellen Verdachtsfällen, die es gibt, befreit. Und vor allen Dingen hat er das in den Vordergrund gestellt, was ihm am wichtigsten ist, dass er nämlich der ist, der das Geld besorgt im Weltfußball. Und das waren dann auch eigentlich innerhalb seiner Rede die ersten Male, wo es dann auch Applaus gab, als Infantino eben darstellte, dass er die Reserven der FIFA von 1 Milliarde auf gut 2,7 Milliarden quasi erhöht habe. Da gab es dann Applaus, weil das ist natürlich das, was das FIFA-Wahlvolk am liebsten hört. Das verfängt im Weltfußball. Und er hat auch dargestellt, dass er eben, was die Einnahmen betrifft, eine kräftige Erhöhung gegeben hat von 5 Milliarden auf 6,5 Milliarden. Und auch dafür gab es Applaus, da freut man sich. Aber das Wichtigste natürlich war auch, dass er gesagt hat, dass alle möglichen Korruptionsfälle im Weltfußball unter ihm keine Rolle mehr spielen, dass endlich wieder über Fußball gesprochen wird.
Aber dennoch wurde dann am Tag nach der Wiederwahl des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino sein Vizepräsident, nämlich Ahmad Ahmad, verhört von der französischen Polizei, ein enger Vertrauter von Gianni Infantino. Gibt es vielleicht, anders als Infantino selbst Glauben machen will, etwa doch noch Krisen und Korruption bei der FIFA?
Das ist ja ein Beleg dafür, dass Gianni Infantino höchstwahrscheinlich auf in anderen Sphären unterwegs ist, als das normal üblich ist in der Fußballwelt. Ahmad Ahmad ist der Präsident des Afrikanischen Fußballverbandes, der Afrikanischen Fußballkonföderation. Er wurde verhört, wie Sie sagten, von der französischen Polizei. Es geht dort dem Vernehmen nach darum, dass er Fußballausrüstung zu überhöhten Preisen bei einem Bekannten von ihm gekauft haben soll, besorgt haben soll. Und zwar über 800.000 Dollar mehr, als eigentlich budgetiert war innerhalb des Verbandes für diese Fußballausrüstung. Es soll dem Vernehmen nach eben um Steuerhinterziehung gehen, aber auch um Geldwäsche und auch dem Gründen einer kriminellen Vereinigung. Also da muss man abwarten, was dort demnächst herauskommt. Fakt ist, dass Ahmad Ahmad wieder auf freiem Fuß ist. Aus seinem Umfeld heißt es, dass er auch wieder seinen Pass erhalten hat von den französischen Ermittlern und dass er heute das Land Richtung Mali verlassen will. Für die FIFA kann das aber nicht alles sein, was das betrifft. Die halten sich bisher zurück, sagen, sie wüssten nicht, um was es geht. Auch das ist merkwürdig, weil bei der FIFA liegt eigentlich seit geraumen Wochen ein umfangreiches Dossier, angefertigt vom ehemaligen Generalsekretär des Afrikanischen Verbandes, also der Nummer 2 im Verband, wo dargelegt ist, was sich dort abgespielt haben soll innerhalb dieses Verbandes. Und da geht es nicht nur um diese Fußballausrüstervertrag. Es geht um Zahlungen auf Privatkonten von afrikanischen Verbandspräsidenten aus dem Budget der Afrikanischen Konföderation. Es geht auch um Anschaffen von neuen Fahrzeugen für den Verband zu überteuerten Preisen, auch bei Vertrauten, Freunden, Bekannten des CAF-Präsidenten Ahmad Ahmad. Und, was relativ brisant ist, auch gerade in der heutigen Zeit, es geht um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Eine Frau hat sich dazu auch schon öffentlich geäußert. Und die Frage ist jetzt natürlich, wann die FIFA endlich reagiert, weil der Verband hat sich dazu nicht weiter geäußert. Die Frage ist, warum nimmt man Ahmad Ahmad oder warum suspendiert man ihn nicht für die Zeit der Ermittlungen innerhalb der Ethikkommission? Weil da geht es ja eben auch darum, dass es ja auch um die Beteiligung von Personen geht, die man im Zweifel ja auch schützen muss.
Zumal die FIFA-Ethikkommission heute ja in einem ganz anderen Fall mit der Suspendierung von Afghanistans ehemaligem Fußballvereinspräsidenten Karim durchgegriffen hat. Wird er also vielleicht mit zweierlei Maß gemessen?
Ahmad Ahmad ist natürlich ein Schwergewicht im Weltfußball. Er ist der allererste Präsident einer Konföderation, der mit solchen Anschuldigungen nun umgehen muss, beziehungsweise gegen den solche Sachen vorliegen. Bei dem afghanischen Präsidenten, der nun lebenslang gesperrt wurde von der FIFA, der zusätzlich eine Strafe von 1 Million Schweizer Franken zahlen muss, geht es um mehrere Vorfälle von sexueller Belästigung in einem Zeitraum von 5 Jahren an Spielerinnen in Trainingslagern und rund um Spiele. Aber natürlich, die FIFA muss sich fragen, wie geht sie jetzt mit einem ihrer mächtigsten Verbandspräsidenten um und jemand, der, wie gesagt, Gianni Infantino sehr, sehr nahe steht.
Auch die zweite Amtszeit von FIFA-Präsident Infantino startet mit Skandalen und Korruption. Robert Kempe war das mit seinen Beobachtungen und Einschätzungen nach der Wiederwahl Infantinos in Paris. Die Toronto Raptors stehen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem ersten Titelgewinn eines kanadischen Teams. Sie führen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1 und könnten in der Nacht von Montag auf Dienstag den historischen Triumph perfekt machen. Nicole Markwald.
Im 4. Spiel der NBA Finals schlug das Team den amtierenden Meister Golden State Warriors mit 105:92. Zu Beginn der Partie profitierten die Warriors von der Rückkehr von Klay Thompson. Der hatte Spiel 3 wegen einer Verletzung aussitzen müssen. Die Raptors kamen immer besser ins Spiel, zur Halbzeit aber lagen die Warriors noch mit 46:42 in Führung. Im 3. Viertel brach das Team aus Oakland ein. Die Raptors gingen mit 12 Punkten Vorsprung in Führung und die geriet bis Ende des Spiels nicht mehr wirklich in Gefahr. Spiel Nummer 5 der Finalserie findet in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit statt. Dann spielt das Team aus Kanada vor heimischem Publikum und könnte den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen.
Und während die Vorbereitungen auf diese entscheidende Partie schon laufen, gibt es noch ein Nachspiel für die Golden State Warriors zu Spiel 3 dieser Finalserie. Ein Miteigentümer des noch amtierenden NBA-Meisters legte sich nämlich am Spielfeldrand mit dem Kapitän der Raptors an. Die Liga reagiert mit einer harten Strafe, 1 Jahr Sperre und eine $500.000 Geldbuße. Jürgen Kalver berichtet.
Die teuersten Plätze bei einem NBA-Spiel sind die Stühle entlang der Seitenlinie, knapp 2 Meter vom Spielfeldrand entfernt. Sie kosten bei den Heimspielen der Golden State Warriors zum Beispiel in der normalen Saison über $1.000 und in den Playoffs noch viel mehr. Wer sie sich leisten kann, zahlt gerne. Er will schließlich nicht nur sehen, sondern auch gesehen werden. Doch oft genug wird man dort schlagartig ins Geschehen verwickelt, zum Beispiel dann, wenn Spieler nach dem Balljagen nicht mehr rechtzeitig bremsen können und mit voller Wucht in die ersten Zuschauerreihen fliegen. Das passierte dann auch am Mittwoch im 3. Spiel der Finalserie in Oakland, als Kyle Lowry von den Toronto Raptors in der entscheidenden Phase der Begegnung in die Menge segelte. Ibaka Lowry diving into the seats to save it. Doch hier eskalierte die Situation. Einer der Zuschauer schubste den Kapitän der Raptors ärgerlich weg und belegte ihn mit vulgären Flüchen. Lowry sagte Journalisten nach dem Spiel:
Ich sehe das so. Jemand wie dieser Typ sollte nicht Teil unserer Liga sein. Wir hatten schon ähnliche Situationen und da hat die Liga genau das Richtige getan und die Spieler in Schutz genommen und das Image der NBA geschützt.
Weshalb die Reaktion von ganz oben nicht lange auf sich warten ließ. Zumal sich schon bald herausstellte, dass es sich nicht um irgendeinen Fan handelte, sondern um Mark Stevens, einen der Anteilseigner der Gastgeber, Milliardär und einer der reichsten Männer aus dem benachbarten Silicon Valley, der beim Besitzerwechsel des Clubs 2010 rund 40 Millionen Dollar zur Kaufsumme beigetragen hatte. NBA-Geschäftsführer Adam Silver redete gar nicht lange herum. Stevens wurde für ein Jahr gesperrt, erhielt Arenaverbot und muss eine Geldstrafe von $500.000 bezahlen. Das war noch vergleichsweise milde, denn für ihn sprach, so der Commissioner, dass er bis dato nicht unangenehm aufgefallen war und sich mehrfach für den Zwischenfall entschuldigt hatte.
Die Sperre und die Geldstrafe schienen angemessen.
Aber die Debatten über das Verhalten von derartig herrischen Clubbesitzern gegenüber den Profis ebben nicht ab. Die Spielergewerkschaft meldete sich zu Wort und LeBron James, die derzeit überragende Spielerpersönlichkeit, erklärte in einer Stellungnahme: Stellt euch einfach mal vor, Kyle Lowry hätte reagiert und Hand an ihn gelegt. Dann wärt ihr doch alle durchgedreht und hättet verlangt, dass er ins Gefängnis geworfen wird. Worauf James anspielte: Lowry ist Afroamerikaner, Stevens ist weiß. Was die Episode zu einem Lehrstück für die Konstellation im amerikanischen Mannschaftssport machte. Hier sind Besitzer und Entscheidungsträger mehrheitlich weiß, die Gladiatoren in der Arena überwiegend schwarz. Angesichts dessen wächst der öffentliche Druck, Stevens zu zwingen, seinen Anteil zu verkaufen. Der würde andernfalls zum Ausstellungsstück schlechthin für etwaige Spannungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der NBA. Dazu zwingen kann ihn Commissioner Adam Silver nicht. Das kann nur eine Zweidrittelmehrheit der Clubeigentümer. Falls Stevens es dennoch tun sollte, wäre es übrigens nicht zu seinem Schaden. Sein Anteil an den Warriors wird mittlerweile auf einen Marktwert von $180 Millionen geschätzt. Eine Profitmarge von 450%.
Hierzulande geht die Basketball-Bundesliga auch in den Endspurt. In den Playoff-Halbfinalserien führt Berlin gegen Oldenburg und München gegen Vechta im Kampf um den Finaleinzug. Rasta Vechta ist dabei der Außenseiter, das erfolgreiche Überraschungsteam der Liga, und müsste gleich gegen Bayern in München gewinnen, um nicht auszuscheiden. Basketballmanager Stefan Niemeyer ist Geschäftsführer, Präsident und auch noch Hauptsponsor von Rasta Vechta. Und ihn habe ich vorhin gefragt, was dieses Spiel heute Abend für den Verein bedeutet.
Nein, das würde ich nicht sagen, sondern ich glaube, bedeutende Spiele waren auch schon die in Bamberg und insgesamt. Und ich glaube, für uns war die gesamte Saison sehr bedeutend, aber dieses einzelne Spiel herauszuheben, nein, das würde ich nicht sagen.
Dennoch haben Sie sich mit dem Team heute Abend viel vorgenommen und der Wahlspruch lautet ja: Charakter schlägt Talent. Wie soll der heute Abend zum Erfolg verhelfen?
Ja gut, ich denke, es wird nochmal alles versucht, es wird alles gegeben in kämpferischer Leistung und Einstellungsleistung. Und wir hoffen, dass das vielleicht dann heute Abend mal dazu führen kann, dass alles passt, nicht nur 90%, sondern eher 110%. Und vielleicht schaffen wir es dann damit, etwas zu erreichen nochmal.
In den ersten beiden Partien sah es so aus, als wenn Sie spielerisch im Nachteil gewesen wären, als würde Ihrem Team zuletzt die Luft ausgehen. Zwischenzeitlich gab es eine kleine Aufholjagd, aber dann doch beide Niederlagen. Ist das richtig interpretiert?
Ja, ich würde nicht sagen, die Luft ausgehen, sondern ich denke einfach, Bayern München hat mit so viel Druck und so viel Einstellung auch gegen uns gegengehalten. Und ich denke, es war das erste Team, was auch wusste, wie es gegen uns zu spielen hat, um uns zu knacken. Und ich glaube, das war eher das Ausschlaggebende.
Vechta ist ja eigentlich der komplette Gegenentwurf zu den Münchner Bayern. Kleinstadtverein mit kleinem Etat und ehrlich gesagt auch Außenseiterrolle. Kommen Sie jetzt einfach an Ihre Grenzen?
Ja, ich denke einfach, es wird deutlich, dass hier vom Niveau her einmal ein Euroleague-Team gegen eine normale Bundesligamannschaft spielt. Und das zeigt einfach dann auch die Differenz, dass das Leistungsniveau der Spieler bei Bayern dann eben in der individuellen Klasse einfach mindestens eine Liga höher ist.
Und jetzt soll auch noch Ihr Spielmacher TJ Bray bei den Münchnern ganz oben auf der Liste stehen. Macht Sie das eher stolz oder ärgerlich?
Das macht uns eher stolz. Ich denke einfach, er hat über unseren Club es geschafft, sich nach oben zu dienen. Und ich glaube, das können wir mit Stolz drauf sein, dass wir es schaffen, bei uns solche Spieler so zu entwickeln.
Und Sie haben keine Möglichkeit, ihn zu halten für die kommende Saison?
Ach, das weiß ich nicht, aber finanziell sicher nicht. Wie sollen wir da mithalten? Das würde auch unser Budget sprengen und ist dann auch nicht sinnvoll, so etwas zu tun.
Sie blicken ja zurück auf eine Entwicklung Fechters, die fast zu schön, um wahr zu sein ist. Die hat sich ja Stück für Stück ergeben, war nie groß geplant, sagen Sie in anderen Interviews. Wie weit aber kann man ohne Planung, ohne professionelles Konzept kommen?
Ja, ich weiß nicht, inwieweit wir das weiter planen können. Ich meine, wichtig ist für uns von der Struktur her, dass wir unseren Trainer behalten, der natürlich die Grundlage dieses Geschehens ist. Und ich hoffe, dass wir mit seiner Hilfe dann auch wieder ein schlagkräftiges Team in der kommenden Saison haben werden.
Ein schlagkräftiges Team. Sie haben die finanziellen Limitierungen schon angesprochen, sind selber der Hauptsponsor des Vereins. Gibt es inzwischen andere Wirtschaftsunternehmen oder Sponsoren, die Ihnen auch zur Seite springen?
Ja, die Unternehmen aus unserer Region erhöhen schon ihr Budget. Aber das würde trotzdem nicht reichen, um dann solche Spieler zu halten. Würde auch nicht passen zu uns. Wir sind letztendlich heute mit einem Sponsoring-Pool von mehr als 200 Sponsoren unterwegs, wobei es kleine und größere gibt. Und ja, ich glaube trotzdem, dass wir gut aufgestellt sind.
Wenn das heute Abend nicht gelingt, noch ein viertes Spiel gegen die Münchner Bayern in dieser Halbfinalserie zu erzwingen, dann wird wahrscheinlich das Traumfinale Alba Berlin gegen die Münchner Bayern lauten, denn Oldenburg hat ja momentan auch noch das Nachsehen gegen Alba Berlin. Wäre das ein würdiges Traumfinale?
Ja, ich denke schon. Die Berliner haben auch gezeigt, auch durch ihre Finalteilnahme im Eurocup, dass sie ein sehr, sehr starkes Team sind. Von der spielerischen Philosophie sehr ähnlich wie Rasta Vechta, nämlich intensivste Verteidigung und sehr, sehr schnelles Spiel nach vorne. Aber auch Oldenburg hat eine tolle Saison gezeigt. Bayern München ist einfach der Krösus im Moment und ich bin sehr gespannt, wie diese Finalserie dann ausgehen wird.
Aber dann muss ich nochmal nachfragen. Wir hatten vorhin gesprochen über Charakter, schlägt Talent, schlägt Geld, dann alles andere?
Ja, am Ende bei solchen Dimensionen, wie es dann Bayern im Verhältnis zu uns ist, glaube ich, spielt dann Geld schon die entscheidende Rolle.
Das heißt, Vechter wird nie den Sprung in die Champions League oder in die Europaspiele schaffen?
Doch, wir werden bestimmt in der nächsten Saison, wenn man uns lässt, in der Basketball Champions League teilnehmen. Wir sind in der Endabrechnung eigentlich schon ziemlich sicher Vierter in der diesjährigen Liga. Und ich denke schon, dass wir da mitspielen können, aber eben nicht, um letztendlich in der Euroleague zu spielen. Dafür hätten wir aber auch die Voraussetzungen mit unserer Halle und so weiter gar nicht.
Die Kapazitäten, aber das kann man ja bauen. Also Sie haben ja auch in einer ganz normalen kleinen Turnhalle angefangen.
Ja gut, aber ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Das ist ein paar Jahre weg.
Stefan Niemeyer war das, der Präsident von Basketball-Bundesligist Rasta Vechter. Sein Verein spielt nachher ab 8:30 im dritten und vielleicht letzten Playoff-Halbfinale bei den Münchner Bayern. Nach wie vor verschob sich heute durch das schlechte Regenwetter denn der Spielplan bei den French Open. Das Grand-Slam-Tennisturnier in Paris musste auch heute wieder mehrfach unterbrochen werden. Am Ende aber konnte dann das Frauenfinale durchgezogen werden. Und inzwischen spielt auch das deutsche Herrendoppel im Finale. Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen die beiden Franzosen. Guido Ringel live in Paris. Wie spannend ist die Partie?
Ja, mittlerweile ist sie spannend. Vor einer Weile sah es noch so aus, als könnte das hier schnell zugunsten der beiden Deutschen über die Bühne gehen. Denn der erste Satz super fix, 6:2 für Kravitz und Mies. Aber jetzt im zweiten Durchgang ist es eine ausgeglichene, eine wirklich spannende Partie. Beide Doppelpaarungen haben jeweils hier ihr Aufschlagspiel halten können. Eben gab es mal einen Breakball für diese beiden, Kravitz und Mies. Und dann hätten sie sozusagen bei eigenem Aufschlag die Chance gehabt, hier das Match zuzumachen, vor immer noch guter Kulisse, bestimmt so 5.000, 6.000 Leute hier, die das Match verfolgen wollen. Also 5:5 im zweiten, aber 1:0 die Satzführung für das deutsche Doppel. An diesem Tag, an dem es schon so manche interessante Begegnung und eben auch Ergebnis gegeben hat, beispielsweise ja den Halbfinalsieg von Dominic Thiem gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Novak Djokovic, Thiem im Finale morgen gegen Nadal und das Endspiel bei den Frauen mit der Siegerin Ashleigh Barty, glatter, schneller Zweisatzsieg gegen Markéta Vondrušová aus Tschechien.
Vielen Dank. Live aus Paris war das Guido Ringel. Wasserball auf Weltklasseniveau, das gibt es derzeit in Hannover. Die 8 besten europäischen Mannschaften kämpfen seit 3 Tagen um den begehrten Champions-League-Titel im Stadionbad in Hannover. Und zu den Teilnehmern gehört als Gastgeber auch Pokalsieger und Vizemeister Waspo 98 Hannover. Außerdem mit dabei sind Teams aus Kroatien, Ungarn, Italien und Griechenland. Bernd Seidensticker ist Präsident bei Waspo 98 und uns jetzt live aus der Schwimmhalle zugeschaltet. Guten Abend, Herr Seidensticker.
Ja, guten Abend.
Ihr Team hat es ausgerechnet mit dem übermächtigen achtfachen Rekordtitelträger Prorecco aus Genua, Italien zu tun bekommen, schied im Viertelfinale mit 10-14 aus und spielte heute noch um Platz 7. Gab es denn gegen die Italiener am Ende von BPM Sportmanagement wenigstens einen versöhnlichen Abschluss?
Ja, ich bin schon zufrieden, wie wir gespielt haben, haben leider aber trotzdem 10-8 verloren. Man muss schon sagen, das sind die weltbesten Mannschaften und da gehören wir noch nicht ganz zu. Ist für uns eine Ehre gewesen, gegen die zu spielen, aber da müssen wir noch ein Stück arbeiten, um auf das Niveau dieser Mannschaften zu kommen.
Am Ende also Platz 8 für Sie. Sie sagen, Sie sind noch nicht auf dem Niveau, aber die Reputation für den Wasserballsport in Hannover, der Gewinn ist doch sicherlich groß.
Ja, also wir haben hier das Stadionbad umgebaut. Es gehen 2000 Zuschauer rein, Center-Core-Atmosphäre und es ist ausverkauft. Also das ist schon ein Highlight hier und ich hoffe, dass wir Wasserball damit nach vorne bringen. Es ist eine völlig tolle Sportart. Wir müssen es einfach promoten und ich hoffe, ich bin ja auch froh, dass ich im Deutschlandfunk was dazu sagen darf. Wir müssen es über die Medien bekannter machen und dann wird es so populär, wie es in anderen Ländern auch ist.
Sie haben ja große Anforderungen des Kontinentalverbandes LEN umsetzen müssen. Platz für 2000 Zuschauer musste geschaffen werden, zusätzlich zur Haupttribüne für Verband und Presse. Wie haben Sie das Problem denn gelöst?
Ja, das müssen wir alles selber machen. Wir haben ja in Deutschland Verbände, die sich um alles kümmern, nur nicht um uns. Also die kümmern sich darum, ob das die Hotelzimmer gut sind, dass sie selber gut versorgt sind. Aber der Deutsche Schwimmverband hat für uns nicht einen Handschlag gemacht. Wir mussten das alles selber machen, aber wir können das auch. Wir haben uns vorgenommen, das alleine hinzukriegen. Und wir werden Lobeshymnen überhäuft. Dass wir Lobeshymnen von den Vereinen kriegen, aus Kroatien, aus Italien, aus Griechenland. Das ist einfach eine tolle Sache, dass wir hier das so hingekriegt haben. Aber das, was mich ein bisschen stört, ist, wir müssen das völlig allein machen. Wir müssen das allein machen und kriegen keine Unterstützung. Und das nimmt dann Nachteil gegenüber anderen Ländern. Aber wie gesagt, wir wissen das und wir hoffen, dass wir jetzt auch genug Sponsoren haben, um unseren Weg weitergehen zu können.
Sie haben also organisatorisch keine Unterstützung vom Deutschen Schwimmverband bekommen und wahrscheinlich dann auch finanziell nicht. Die Kosten müssen ja immens sein. Sie haben eine extra Zuschauertribüne ins Becken gebaut.
Ja, es ist wirklich toll geworden, aber es ist natürlich mit wahnsinnigen Kosten verbunden.
Wie hoch sind die Kosten? Wie ist die Belastung?
Allein für die Tribüne waren es 150.000 Euro. Und sie haben das über Sponsoren zusammenbekommen. Ich sage mal, da ist wieder der Vorteil. Wenn wir so stiefmütterlich behandelt werden, haben wir auch Leute, die das sagen, das kann so nicht sein, wir unterstützen euch. Und damit haben wir es mit vereinten Kräften geschafft und haben so ein Wahnsinns-Event hier aufgebaut. Und wenn ich sehe, wie euphorisch die Leute hier in der Halle sind und wie toll die diesen Sport finden, dann sage ich mal, ist das auch ein bisschen für uns eine Genugtuung und es freut mich wahnsinnig, wie schön das hier ist.
Wie erklären Sie sich das Desinteresse des Deutschen Schwimmverbandes? Ist das nur damit zu erklären, dass er momentan ja keine Präsidentin beispielsweise, keinen Präsidenten hat und ein bisschen führungslos daherkommt?
Ja, der ist führungslos und unfähig und da müssen wir einen Neuanfang machen. Da müssen einfach neue Leute ran, mit denen man gut zusammenhalten kann und die auch eine klare Zielsetzung haben, wie man, ist ja nicht nur Wasserball, auch der Schwimmsport liegt ja auch am Boden, wie man den nach vorne bringen kann. Ich hoffe, dass da junge, dynamische Kräfte rankommen und nicht die alte Funktionärsebene wieder dran ist, die sich selbst verwalten. Wir müssen Leute haben, die innovativ sind. Sonst sind wir im Sport völlig abgeschnitten.
Das Problem gerade beim Wasserballsport ist ja nicht neu. Warum gibt es einfach keine erfolgreichen oder positiven Entwicklungsstrategien?
Ja, das ist leider, wenn man einmal unten ist, dann muss man wieder nach oben. Das geht nur durch Unterstützung. Ich sage mal, einfaches Beispiel mit den Medien. Wenn man nicht oben spielt und keine Weltmeisterschaft gewinnt oder keine Olympischen Spiele, ist das Medieninteresse gering. Also ist man unten. Muss man gerade jetzt was tun über ein Nachwuchsprogramm, um Strukturhilfe zu leisten. Und ich kenne ja, das ist nur Sendezeit, glaube ich, zu kurz. Aber auf jeden Fall brauchen wir Unterstützung von den Verbänden und dürfen nicht allein gelassen werden, um da wieder ranzukommen an die Weltspitze. Wir versuchen das jetzt alleine und sind da auch nicht ganz unerfolgreich.
Sie haben dieses Champions League Final Eight auch noch genommen, um eine Kooperation mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG zu starten. Mit welchem Ziel genau?
Ja, es ist ja nicht nur der Leistungssport. Es geht auch darum, dass wir sagen, Schwimmen, Wasser, wenn ich sehe, dass wir so eine reiche Industrienation sind und wenn ich sehe, dass kleine Kinder ertrinken, weil sie nicht schwimmen können, kann ich überhaupt nicht verstehen. Es muss jeder bei uns schwimmen können, bis er, sag ich mal, 7, 8 Jahre alt ist. Das ist eine Katastrophe, wenn sie das nicht können. Und da wollen wir die DLRG unterstützen, wollen dieses Programm mitmachen. Und ich hoffe, dass das auch gut angenommen wird.
Jetzt gleich um 8:30 startet das Finale. Wie groß ist die Überraschung, dass das lautet Prorecco nicht dabei, sondern Olympiakos Piräus gegen Budapest?
ja, muss man sagen, Geld gewinnt nicht immer. Olympiakos Piräus ist natürlich auch ein Verein, der dieser Verein hat Fußball, Basketball und Wasserball, fördern sie unwahrscheinlich. Und wenn ich hier sehe, dass 300 Griechen hier schon Stimmung machen die ganze Zeit, die angereist sind hier aus Athen, da kann man nur sagen, man muss auch mit Herzblut spielen. Und das haben die Griechen gemacht. Sie haben eine gute Mannschaft mit Herzblut, Siegeswillen. Dann haben sie so eine Söldnertruppe aus Rekko einfach mal geschlagen. Und so sind sie auch berechtigterweise im Endspiel.
Das heißt also, Sie ziehen unter dieses Wochenende komplett einen positiven Schlussstrich, was die Reputation anbelangt, die Aufmerksamkeit und auch Ihre ganze Organisation.
Ja, es ist natürlich, ich versuche nur das Positive darzustellen. Es hakt natürlich manchmal, wenn man das nicht jeden Tag macht, hakt es schon mal in manchen Situationen. Aber wenn man von dem Weltverband oder von dem Europäischen Verband mit Lob überschüttet wird, dann kann man nicht alles falsch gemacht haben. Wir sind wieder auf der internationalen Bühne. Und ich glaube, das ist seit zig Jahren, dass eine Vereinsmannschaft hier oder die Champions League hier in Deutschland gespielt hat. Und dass wir das ermöglicht haben, das kann ich nur allen Leuten, die uns hier unterstützt haben, kann ich sagen, danke. Und das muss mehr passieren. Ich hoffe, dass das der Anfang ist, um Wasserball in Deutschland wieder nach oben zu bringen.
Zum Champions League-Finale der Wasserballer in Hannover war das der Präsident der WASPO 98, Bernd Seidensticker, live aus der Schwimmhalle. Danke fürs Zuhören. Zum Ende dieser Sendung sagt Astrid Rawohl, nachher ab 22.50 Uhr gibt's Sport aktuell.